dann führt es halt dazu, dass viele sich kaum noch zu Hause aufhalten. Oft auch, um einfach mal zu testen, merkt es eigentlich einer, wenn ich fehle? Oder sind die so mit sich beschäftigt, dass sie gar nicht merken, wenn ich nicht zu Hause bin? Und diese Zeiten, wo sie sich nicht zu Hause aufhalten, dann ausweiten.
Hallo, ich bin Caroline Harrog-Nendinger und bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt darum, warum tausende junge Menschen in Deutschland eigentlich wohnungslos sind, sogar schon im Alter von 12 da reinrutschen können und auch wenn sie aus wohlhabenden Familien kommen. Darüber habe ich mit Sonja Hagenmeier gesprochen. Sie leitet in Stuttgart die kirchliche Einrichtung Schlupfwinkel für wohnungslose junge Menschen. Und sie spricht darüber, wie es dazu kommt, was die jungen Menschen beschäftigt und wie sie und ihr Team versuchen, die jungen Leute zu unterstützen. Zu sehen gibt's unseren Talk auch, alles dazu in den Shownotes. Und hier jetzt erstmal zum Hören und los geht's.
Frau Hagenmeier, in Ihren Schlupfwinkel kommen ja junge Menschen auch aus umliegenden Städten und Orten. Und Sie sagen, dass sie ja aus allen Schichten der Gesellschaft kommen, also auch aus wohlhabenden Familien. Wie kommt's denn dazu?
Probleme in der Familie sind nicht immer mit Geld zu lösen. Das heißt, zu uns kommen junge Menschen, die vielschichtige Probleme in der Familie haben und die einfach keinen anderen Weg mehr sehen, als sich von der Familie zu lösen. Und der letzte Schritt kann eben manchmal sein, dass sie auch Wohnungslosigkeit dafür in Kauf nehmen, um eigene Wege gehen zu können.
Also das heißt, Sie haben auch schon also wirklich einige junge Leute in Ihrer Einrichtung gehabt, die sagen, also eigentlich ist meine Familie schon wohlhabend, aber ich halte es einfach nicht mehr aus, ich will lieber gehen.
Genau. Und da können eine Vielzahl von Problemen dazu führen. Das können natürlich, ich sage jetzt mal, dramatische Ereignisse sein wie Gewalt in der Familie, dass die Kinder Gewalt erleben, dass Elternteile gegenseitig Gewalt verüben, dass an den Kindern Gewalt verübt wird, bis hin zum Missbrauch. Das können aber auch einfach Schicksale sein, wie dass es eine schwere Krankheit in der Familie gab, dass man vielleicht einen Elternteil verloren hat und dass die Familie so als Konstrukt zerrüttet hat, dass die Kinder einfach sich dann nicht mehr geborgen und zu Hause fühlen. Und das, was Familie eigentlich sein soll, ein Ort, an dem man Schutz sucht und findet, an dem man geborgen ist, sich fühlt, an dem man die Förderung und den Halt bekommt, den man sich so als Kind wünscht und gerade als Jugendlicher braucht, wenn das so ein bisschen verloren geht und noch einige andere Dinge dann auf lange Strecke im Argen liegen, dann kann es eben dazu kommen, dass auch junge Menschen aus einem vermeintlich gut ausgestatteten Elternhaus in die Wohnungslosigkeit sich begeben.
Das heißt, schon heftige Themen sind es, die da so aufkommen. Was mich jetzt noch erstaunt hat, ist, dass jetzt nicht nur junge Leute bis 25 zu Ihnen kommen, sondern auch 12-Jährige. Also die könnten jetzt in der 6., 7. Klasse sein. Wie kommt es dazu?
Das ist natürlich ein Extremfall. Man muss sagen, das kommt jetzt nicht jeden Tag vor, Gott sei Dank, aber eben immer wieder vereinzelt. Auch bei denen ist es oft so, dass sie sich einfach nicht mehr gehört fühlen in der Familie. Trennung ist auch noch so ein Klassiker, der da auftritt, wo gerade die Jüngeren sich oft so ein bisschen verloren fühlen und das Gefühl haben, die Erwachsenen, die sind halt so mit ihren Problemen beschäftigt und wie es ihnen damit geht, das fällt so ein bisschen hinten runter. Und wenn es dann keine andere Person mehr gibt, eine Oma oder irgendwer, der noch ein bisschen guckt, wie geht's denn dem Kind denn mit der Situation, dann führt es halt dazu, dass viele sich kaum noch zu Hause aufhalten. Ganz oft auch, um einfach mal zu testen, merkt es eigentlich einer, wenn ich fehle? Oder sind die so mit sich beschäftigt, dass sie gar nicht merken, wenn ich nicht zu Hause bin? Und diese Zeiten, wo sie sich nicht zu Hause aufhalten, dann ausweiten. In diesen Zeiten suchen sie Kontakte mit, ich sag jetzt mal, Menschen, die ebenfalls jetzt nicht sich zu Hause gut aufgehoben fühlen. Oft dann auch über Mund-zu-Mund-Propaganda kommen die zu uns, halten sich dann eben an Orten auf, wo viele Jugendliche sich draußen aufhalten. Ist ja auch erstmal legitim, dass man den Kontakt zu Gleichaltrigen findet. Und in unserer aufsuchenden Arbeit kann es dann eben passieren, dass uns auffällt, dass obwohl die so jung sind, die verhältnismäßig dann auch vielleicht zu späten Zeiten am Abend wir die antreffen und die uns dann eben solche Rückmeldungen geben. Mhm. Dass sie eh zu Hause keiner vermisst. Die haben dann noch offiziell ein Zuhause, sind dann natürlich auch gemeldet, aber sagen so für sich, eigentlich ist es interessiert keinen, ob ich da bin oder nicht.
Und dann wird die Zeit quasi immer länger.
Da wird die Zeit immer länger, dann sagen die mal am Wochenende, ich bin bei Freunden, dabei hängen die da irgendwie, sind sie vielleicht auch, aber hängen dann eben viel auf der Straße rum. Und so weitet sich das oft auf, also dass sie das Gefühl haben, eigentlich interessiert es eh keiner, kann ich auch irgendwann wegbleiben.
Jetzt sind es oft auch Mädchen, also bei den unter 18-Jährigen, die bei Ihnen kommen. Also warum ist es jetzt oft so, dass es eben Mädchen dann trifft oder dass die dann bei Ihnen auch vorbeischauen?
Also wir haben so ein bisschen die Hypothese, dass Mädchen ja gerne mal ein bisschen früher dran sind in der Reifeentwicklung. Und Teil dieser Reifeentwicklung ist eben auch, dass man sich ein gewisses Autonomitätsbestreben. Was will ich im Leben erreichen? Wo will man hin? Was gefällt mir auch nicht im Leben? Und die Mädchen dann naturgemäß, sage ich jetzt mal, dann auch früher in eine Auseinandersetzung gehen. Ist das das Leben, das ich mir wünsche? Kriege ich da den Rückhalt, den ich mir wünsche? Sehr oft ist es so, wenn es dramatische Situationen und Verläufe im Familienzusammenleben gibt, dass Mädchen auch sehr oft stark in der Verantwortung sind. Also wenn es einen kranken Elternteil gibt, wenn ein Elternteil verloren geht, wenn es Geschwister gibt und es gibt eine Trennungssituation, dass Mädchen sehr oft in der Verantwortung sind, Geschwister mit zu versorgen, den Haushalt mit zu versorgen. Und Mädchen dann eben auch im Verhältnis, sag ich jetzt mal, schneller an dem Punkt sind, wo sie sagen, für das, was ich im Leben möchte, da ist gar kein Platz mehr.
Also das passt einfach nicht.
Mhm. Ja.
Jetzt gibt es ja auch einige über 18, die bei Ihnen vorbeikommen. Was für Gründe gibt es da? Also ist es, dass dann der Wohnungsmarkt einfach zu überhitzt ist, die Wohnungspreise einfach zu hoch sind oder es Probleme in Wohnheimen gibt oder was ist es da?
Da gibt es auch eine ganz breite Palette. Mhm. Manchmal sind es junge Menschen, die schon in einer Jugendhilfeeinrichtung gewohnt haben, die ebenfalls ein Autonomitätsbestreben haben und für sich dann formulieren, eigentlich ist es für sie nicht mehr der passende Ort. Ab dem 18. Lebensjahr sind die selbstständig in der Verantwortung, das zu beantragen, dass sie weiter dort leben möchten. Und wenn die für sich entscheiden, dass sie sich einfach mehr Autonomität wünschen, kann das dazu kommen, dass die Jugendhilfe abgebrochen wird. Und die dann, ich sag jetzt mal, sehr blauäugig in eine Autonomität starten und dann merken, sie sind eigentlich noch gar nicht so weit im Erwachsenenleben angekommen, um selbstständig eine Wohnung zu finden und die auch zu behalten. Wohnraum spielt natürlich eine Rolle, dass auch für junge Menschen, selbst wenn die auf einem, ich sag jetzt mal, guten Weg sich erarbeitet haben, vielleicht gedacht haben, ich halte es jetzt noch zu Hause aus, bis ich meine Ausbildung beginne und dann nix wie weg. Erstmal ein guter Ansatz, aber genau wie Sie schon vermutet haben, das ist sehr, sehr schwierig im Großraum. Mhm. Stuttgart mit einem kleinen Einkommen, wie man es nun mal als Auszubildender hat oder vielleicht sogar als Schüler, der einen BAföG-Anspruch hat, eine Wohnung zu finden, die das möglich macht, ohne zusätzliche Transferleistungen, die zu finanzieren.
Und dann strandet man
zum Dann Beispiel. Strandet man relativ schnell. Also dann findet man vielleicht irgendwann ohne Zwischenlösung bei Kumpels oder vielleicht findet man noch ein WG-Zimmer, merkt aber relativ schnell, dass einen das finanziell an die Grenze bringt und man im Grunde gar kein Geld mehr zum Leben übrig hat. Viele kriegen auch einfach keine Wohnung, weil die Konkurrenz natürlich nach wie vor sehr hoch ist. Da gibt es Studierende, es gibt viele, die eine Bürgschaft von den Eltern vorweisen können. Viele Vermieter wollen das auch. Und jemand, der mit seiner Familie gebrochen hat, der kann das nicht. Also der hat da immer die schlechteren Voraussetzungen. Auch Personen, die in der Jugendhilfe groß geworden sind, die hart, sage ich jetzt mal, auf ihre Verselbstständigung hingearbeitet haben, haben diesen finanziellen Rückhalt aus der Familie einfach nicht. Und das macht es ihnen einfach viel schwerer, auf dem freien Wohnungsmarkt eine angemessene kleine Wohnung zu finden.
Es gibt ja in Deutschland etwa 37.000 wohnungslose junge Menschen plus Dunkelziffer, heißt es beim Deutschen Jugendinstitut. Und viele von ihnen, Sie haben es auch schon gesagt, übernachten dann bei Bekannten auf dem Sofa. Da könnte man ja sagen, ach, ist ja nicht so schlimm. Sie müssen immerhin nicht auf der Straße schlafen. Aber kann mir vorstellen, so ganz ohne ist es auch nicht. Also so eine richtige Privatsphäre ist dann ja auch nicht gegeben zum Beispiel.
Genau, also die Umstände, die eben dazu führen, die sind da schon auch immer im Zusammenhang zu sehen. Und eben auch, ist es eine Dauer- oder eine Übergangssituation? Das ist was anderes, ob man jetzt sagt, ich habe zum 1.8. eine Wohnung gefunden und jetzt bin ich noch 2 Wochen bei der Freundin auf dem Sofa, das geht gut und dann nehme ich das in Kauf. Aber auf Dauer bei einer anderen Person auf dem Sofa ist zum einen für die Gastgeberperson eine Belastung. Es kann dann auch einfach im Mietverhältnis zu Schwierigkeiten kommen, wenn man alleine eine Wohnung gemietet hat und da auf einmal eine Person mitwohnt. Jede Art von Sofa-Hopping, egal wie lange, entbehrt ja der Möglichkeit, dass man sich da einfach offiziell meldet. Also wenn jetzt jemand auch irgendwo einen Antrag stellen möchte, egal ob jetzt ein BAföG-Antrag oder Bürgergeld oder Kindergeld, was auch immer, dann braucht man einfach eine Meldeadresse. Ohne die wird sehr schwierig, auch um einen Arbeitsplatz zu finden oder einen Ausbildungsplatz. Wenn man nicht mal eine Adresse angeben kann, dann ist es einfach eine schlechte Ausgangssituation. Und wie Sie schon gesagt haben, natürlich auch die Privatsphäre. Also ein Zuhause ist ja ein Rückzugsort, wo man auch mal zur Ruhe kommen kann, wo man auch so ein bisschen weiß, da habe ich meine Habe und da bin ich sicher. Und man begibt sich da in eine Abhängigkeit. Und wenn die Idee ist, ich will mich eigentlich aus einer Abhängigkeit befreien, in die nächste Abhängigkeit zu gehen, womöglich, ich sage jetzt mal, bei einer zwielichtigen Person, jetzt aus der Sicht von einem Erwachsenen, oder sich in eine Partnerschaft zu begeben, die einem das suggeriert, das ist halt oft schwierig.
Okay. Warum fallen denn überhaupt junge Leute durch diese verschiedenen sozialen Netze? Also die Jugendhilfe bietet ja eben einiges an, Wohnheime, Wohngruppen, es gibt Schulsozialarbeit. Aber gut, Sie haben es natürlich auch schon angesprochen, ne? Wenn es da Konflikte gibt, dann gibt es ein Problem. Aber auch generell scheint es nicht immer zu helfen.
Also die jungen Menschen, und das gilt jetzt egal ob 14 oder 18, haben erstmal ein sehr hohes Loyalitätsbedürfnis ihrer Herkunftsfamilie gegenüber, egal welche Vorfälle es da gab. Also kein junger Mensch hat ein priorisiertes Interesse dran, seine Eltern in die Pfanne zu hauen, wenn ich das so flapsig sagen kann. Und deswegen rennen die jetzt natürlich auch nicht gleich zum Jugendamt und sagen, bei mir zu Hause ist ganz schrecklich, mein Vater ist Alkoholiker, meine Mutter ist psychisch krank und ich versorge seit 3 Jahren meine Geschwister und mache den Haushalt. Ich kann jetzt nicht mehr, ich will da weg.
Sondern das ist noch ein zu großes Tabuthema.
Es sind Tabuthemen. Mhm. Je höher wir in der sozialen Schicht auch rücken, ist es auch so, dass Status einfach eine Rolle spielt. Und solche Schwächen und Krankheiten, Krisen wird immer noch als Schwäche angesehen und nicht als Problem, das man gemeinschaftlich und auch mit Unterstützung gut bewältigen kann.
Und dann gibt's eben nicht genügend Erwachsene auch auf der Schulseite, auf der Elternseite oder so, die dann sagen, Mensch, mir fällt auf, derjenige fehlt und kommt nicht zur Schule und so weiter. Also das passiert dann immer wieder.
Genau, und es erfordert einfach auch ganz viel, ich sag jetzt mal, sensible Beziehungsarbeit und auch ein Grundvertrauen, die Personen, und das gilt ja gleichermaßen auch dann für Eltern im Zweifel, mit so Themen, die schon auch schambehaftet sind, in einen Austausch zu kommen, ohne dass die Person sich dann auch gekränkt zurückzieht. Weil die Idee ist ja gar nicht, diese Menschen zu verurteilen, zu bewerten, sondern irgendwie denen Hilfe zukommen zu lassen. Und da ist es dann eben wichtig, dass man eine Situation schaffen kann, die dazu führt, dass man sich auch helfen lässt und sich nicht zurückzieht. Mhm. Und die jungen Menschen haben oft das Gefühl, dass das nicht geschehen ist in ausreichender Form und flüchten sich dann irgendwann eben in die Wohnungslosigkeit.
Mhm. Nehmen Sie uns doch mal direkt da mit in den Schlupfwinkel bei Ihnen in Stuttgart. Also Sie haben schon gesagt, man versucht da irgendwie zu helfen, einen guten Kontakt aufzubauen. Vielleicht so 2, 3 Stichworte, wie sieht's da aus bei Ihnen?
Im Schlupfwinkel sieht es erstmal aus wie in wahrscheinlich sehr vielen anderen Jugendeinrichtungen oder einem Jugendtreff. Es gibt ein Büro, das die Mitarbeiter gemeinsam benutzen. Wir versuchen da sehr offen und transparent zu sein und die Räumlichkeit gibt es her. Das ist ein Durchgangsbüro, die Türen stehen immer offen. Die können sich einfach dazusetzen, wenn wir mit dem Amt telefonieren oder auch miteinander sprechen. Wir haben da nichts zu verstecken und das ist uns auch wichtig, dass die jungen Leute das Gefühl haben, wir sprechen mit ihnen und nicht über ihnen. Mhm. Und wenn mit irgendeinem Amt gesprochen wird, dann können sie jederzeit daneben sitzen und es hören. Mhm. Und können auch mitentscheiden, was wird gesprochen. Wir haben einen sehr großen Gemeinschaftsraum, so ein bisschen wie ein Wohnzimmer, mit einem Bereich, wo man gemeinsam sitzen und essen kann, wo es ein Sofa gibt, das man tatsächlich auch nutzen kann, einfach mal zur Ruhe zu kommen, mit den anderen zu quatschen, in Ruhe einen Kaffee zu trinken. Es gibt überhaupt keinen Zwang, jetzt da mit einem Sozialarbeiter direkt über seine Probleme zu sprechen, sondern man kann sich einfach erstmal erstmal zur Ruhe kommen, ankommen, auch einfach beobachten, wie verhalten sich die Sozialarbeiter denn, welcher ist mir sympathisch, vielleicht auch mit den anderen sprechen. Viele kommen über einen Kontakt von jemand anders, haben dann schon gehört, okay, XY wurde auch geholfen und hat die Person zum Amt begleitet und die haben da einfach die Gelegenheit, erstmal über einen gewissen Zeitraum hinweg für sich zu prüfen, wie viel Hilfe wollen sie denn annehmen und vielleicht auch von wem am liebsten.
Also übernachten kann man da nicht, aber eben sie suchen nach gemeinsamen Lösungen zusammen mit den jungen Menschen. Wonach fragen sie am meisten? Also ist es irgendwie, wie sie an finanzielle Mittel, an Geld irgendwie kommen oder ist es doch der Kontakt nach Hause?
Also ganz unterschiedlich. Manchmal fragen sie einfach nach Essen. manchmal auch nach einer Übernachtungsmöglichkeit. Manchmal auch, wie können sie gut eine Wohnung finden? Also das ist da sehr breit aufgestellt. Manche möchten Unterstützung bei der Antragstellung. Papa schon ein paar Beispiele genannt, was das sein kann. Manche kommen mit einem gesundheitlichen Anliegen, sagen, ich habe schon länger Probleme mit, das können organische Sachen sein, das können auch sein, dass sie sagen, ich bin da psychisch nicht gut aufgestellt und habe das Gefühl, wenn ich jetzt eine Ausbildung anfange, da wächst mir alles über den Kopf.
Ja, bei Ihnen gibt es auch so eine Gesundheitsberatung, ne?
Genau, bei uns gibt es über das Projekt Medmobil in Stuttgart haben wir so eine Sprechstunde, wo die sich dann von dem Arzt beraten lassen können und der gegebenenfalls auch Kontakte zu Fachärzten herstellt. Wir begleiten zu all diesen Terminen, wenn die jungen Menschen das möchten. Also die müssen nirgends alleine hingehen. Auch das empfinden die oft als hilfreich, weil sie oft die Erfahrung gemacht haben auf Ämtern oder an anderen Stellen, dass man ihnen nicht so richtig zuhört oder auch nicht so richtig versteht, was man will. Oder sie auch manchmal nicht so richtig verstehen, was die Erwachsenen da jetzt eigentlich von ihnen wollen. Und es da ein bisschen sowas wie ein Dolmetscher braucht. Und wir versuchen, diese Rolle zu erfüllen, wenn die Person das eben möchte.
Bei Ihnen können ja die jungen Leute auch Wäsche waschen oder duschen, damit sie das nicht alles bei den Bekannten machen müssen, bei denen sie auf dem Sofa schlafen zum Beispiel. Und Sie helfen ja auch, dass die jungen Menschen sich so ein bisschen innerlich darauf einstellen können, wie es ist, wenn sie in einer Wohngruppe wohnen, mit bestimmten Regeln auch, die da gelten. Wie gut klappt es denn, dass auch die jungen Menschen sich darauf einlassen können?
Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt natürlich von der Vorerfahrung ab. Gab es da schon mal eben so Kontakte mit dem zuständigen Amt? Hat man vielleicht eine negative Erfahrung gemacht und sagt, also zu der gehe ich jetzt auf gar keinen Fall nochmal hin, die war richtig blöd zu mir und die hat mir auch nicht geglaubt. Dann müssen wir das natürlich erstmal aufarbeiten. An welcher Stelle hat es da nicht geklappt? Hat man den Eltern mehr Glauben geschenkt? Wurde da was vielleicht missverstanden? Braucht es vielleicht ein bisschen mehr Mut, wie ich vorhin schon geschildert habe, da auch ein bisschen expliziter zu formulieren, woran klemmt es denn zu Hause? Gab es tatsächlich einen Übergriff? Und man hat versucht, das jetzt nicht so drastisch darzustellen. Manchmal hilft auch ein Besuch in der Wohngruppe, sich das einfach mal anzugucken. Die Menschen haben vielleicht manchmal schon was im Fernsehen gehört oder im Fernsehen gesehen, in irgendwelche Geschichten gehört. Und das und macht oft anders. Sinn, sich genau, es ist dann anders. Manchmal macht es tatsächlich Sinn, sich einfach vor Ort ein Bild zu machen. Vielleicht auch mal mit jemandem zu sprechen in einer Wohngruppe, der da schon länger wohnt, um eine Idee davon zu kriegen, wie streng ist es da? Nein, da gibt es keine Mehrbettzimmer mehr. Da hat man vielleicht allerhöchstens ein Doppelzimmer. Es gibt einen eigenen Raum. Und je nach Alter müssen Sie natürlich für sich entscheiden, auf wie viel Gemeinschaft kann ich mich einlassen. Also gerade Personen, wie ich jetzt vorhin schon geschildert habe, die ganz viel Verantwortung zu Hause übernommen haben, für die ist es ganz schwierig, wenn sie jetzt auf einmal keine Verantwortung mehr haben und ihnen alles vorgegeben wird und sie sich wieder an Regeln halten müssen, wo sie vorher viel selber entscheiden mussten und am Ende das auch keiner in Frage gestellt hat.
Und dann gibt es solche Regeln auch, dass sie zum Beispiel in manchen Häusern keine Hunde zugelassen sind oder so. Habe ich auch gehört, dass es manchmal ein schwieriger Punkt sein kann für manche.
Genau, es gibt zum Beispiel aber auch in Einrichtungen für Frauen zum Schutz der Frauen, die vielleicht manchmal Gewalt vom Partner erlebt haben, dass es sehr strenge Zugangsregelungen betrifft, auch was Besucher angeht. Das ist jetzt für eine junge Frau, die logischerweise, sage ich jetzt mal, enge Bindung zu ihrem Partner hat und das auch braucht, sage ich jetzt mal, um da einfach ein bisschen emotionale Stabilität zu haben, dann natürlich schwierig, wenn sie den nie zu Besuch mitbringen darf. Oder wenn sie jetzt abends zu einer bestimmten Zeit einfach zu Hause sein muss oder immer klingeln muss, wo das vorher sozusagen nächtelang keinen interessiert hat, ob sie da war oder nicht. Also sich einfach auf solche Dinge einzulassen. Für die Personen mit Hund oder überhaupt mit Tieren ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Für die ist das oft so, das ist ein wichtiger Familienersatz. Tiere sind da einfach dankbare Zuhörer, die geben keinen Widerspruch, die werten einen nicht, schon gar nicht ab. Die hören zu, die lassen einen, genau, die lassen einen nicht hängen. Mhm. Und dann ist es für sie sehr, sehr schwierig, wenn sie sich von ihrem Tier trennen müssten. Und in, sowohl in den Jugendhilfeeinrichtungen als auch in den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe ist so gut wie immer keine Tierhaltung erlaubt. Das macht es ihnen manchmal schwierig, sich dann auf so eine Einrichtung einzulassen. Und es ist dann einfach ein längerer Prozess zu gucken.
Und da schauen Sie, dass Sie da ein bisschen vermitteln. So, ne?
Genau. Mhm.
Sie haben jetzt auch gesagt, dass gerade rund um Weihnachten der Kontakt zu den Eltern auch manchmal wichtig wird für die jungen Leute. Was haben Sie da erlebt? Haben Sie da so ein Beispiel?
Ja, also gerade zu Weihnachten kann es noch mal dramatisch werden. Viele junge Menschen suchen da schon noch mal den Kontakt zur Familie herzustellen. Und die Frage ist dann natürlich auch oft, kann ich nach Hause kommen? Oft mit Befürchtungen verbunden, wie in, sage ich jetzt mal, den besten Familien kommt es dann gerne an Weihnachten mal zum Streit. Und es macht denen natürlich Sorge, wie dann so ein Weihnachtsfest verläuft. Und wir hatten es dann auch, für die jungen Menschen ist es sehr, sehr schwierig, wenn sie abgewiesen werden und nicht mal an Weihnachten nach Hause kommen dürfen.
Und das bekommen Sie auch mit, ne? Haben Sie mir gesagt, dass Sie dann die Anrufe manchmal mitbekommen, dass dann die Eltern sagen, nee, bleib doch lieber an Weihnachten dort, wo
weg,
du bist.
Du versausch uns in uns ganze Fest. Und das ist natürlich schwierig auszuhalten für die jungen Menschen. Sehr, sehr kränkend und verletzend. Mhm. Und zeigt aber dennoch da einfach die hohe Loyalität und Bindung zur Familie, die weiterhin besteht, auch wenn solche Verletzungen stattfinden.
Zu Ihnen kommen ja so 200 bis 300 junge Leute im Jahr. Und Sie erfahren jetzt nicht immer, wie es mit Ihnen dann weitergeht nach so einem Kontakt. Aber es gibt schon so einzelne Fälle, wo Sie merken, da hat sich was zum Guten gewendet. Vielleicht haben Sie so ein kurzes Beispiel.
Ja, also es gibt immer wieder Menschen, die uns dann, ich sag jetzt mal, im Nachgang nach einigen Jahren besuchen. Es gibt auch immer wieder Vereinzelte, die auch weiterhin, wenn sie uns nicht mehr regelmäßig besuchen, weil sie zum Beispiel eine Ausbildung angefangen, regelmäßig den Kontakt halten. Und ich hatte da jetzt erst im letzten Jahr eine sehr schöne Begegnung mit einer jungen Frau, die, ich sag jetzt mal, schon auf dem Absprung war, als ich selber vor 15 Jahren im Schlupfwinkel angefangen habe.
Also sie dann schon dort mal Kontakt zum Schlupfwinkel hatte. Und
genau, die hatte war eine regelmäßige Besucherin und war damals eben gerade frisch, sag ich jetzt mal, in eine Wohngruppe vermittelt. Hat uns nur noch sporadisch quasi besucht und ab und an noch mit einer Kollegin Kontakt gehalten. Und dann war jetzt eben ganz lang gar kein Kontakt. Und jetzt ist die letztes Jahr, als ich dann zufällig in der Krankheitsvertretung auch in der Einrichtung war, da reingeschneit, hat gesagt, ja, sie wollte uns jetzt mal wieder besuchen. Sie wollte uns erzählen, dass sie jetzt wenige Wochen vorher ihr Staatsexamen als Lehrerin gemacht hat. Und war jetzt für uns natürlich, ich habe dann gleich die Kollegin angerufen, die sie damals so ganz eng betreut hat, einfach ein schöner Verlauf, weil das eben so ein klassischer Fall war. Das war sehr aufwendig, sag ich jetzt mal, sie da auch an dieses Jugendhilfe-Ding so ein bisschen ranzuführen, weil sie eben so eine Kandidatin war, die ganz lang so alleine für sich und sich schwer getan hat, sich in die Regeln einzufinden und wo das auch wirklich mit den Ämtern eine sehr lange und emotionale Auseinandersetzung auch für das Mädchen war, sich da quasi reinzupuzzeln und die da auch mal wirklich eine sehr schöne, eine unschöne Begegnung hatte und da die Rückmeldung erhalten hat, sie wird ja nicht mal den Schulabschluss schaffen, so wie sie drauf ist. Und dann mit so,
einer
Rückmeldung nochmal, das ist dann halt schön. Und für uns natürlich auch schön, dass wir da, ich sag jetzt mal, als beteiligt gesehen werden an dem Erfolg und die uns dann nochmal besucht hat. Das hat mich wirklich gefreut.
Hat sich also total gelohnt.
Genau.
Sowas wie den Schlupfwinkel gibt es jetzt nicht nur in Stuttgart, sondern es gibt auch an anderen Orten solche Einrichtungen. Ich habe eine Homepage gefunden, die heißt sofahopper.de. Da ist auch ein Bundesministerium mit dran beteiligt. Da kriegt man quasi Infos. In Mannheim gibt es Free Zone, auch eine Einrichtung. Von welchen wissen Sie noch?
Genau, es gibt in Karlsruhe noch eine Einrichtung und ich weiß von anderen Städten, dass da über die mobile Jugendarbeit in der Regel auch, ich sage jetzt mal, ähnlich niedrigschwellig Leute Kontakt aufnehmen, aber dass viele Städte eben auch bemängeln, dass es kein vergleichbares Angebot wie den Schlupfwinkel gibt und einfach auch nicht so eine gute Vermittlungssituation für Übernachtungsmöglichkeiten, wie das jetzt in Stuttgart der Fall ist.
Also bei Ihnen ist quasi so eine feste Einrichtung und an anderen Orten, vielleicht auch in ländlichen Gegenden, gibt es eher so aufsuchende Arbeit, dass die Jugendlichen quasi an Bahnhöfen oder Parks oder so aufgesucht werden, oder?
Wenn überhaupt sozusagen. Wenn überhaupt. Genau. Und oft ist es so, dass in den ländlichen Gebieten die dann auch einfach in die Großstadt abdriften, weil sie entweder Kontakte haben zu Einrichtungen, die einfach kein spezifisches Angebot für junge und für junge Erwachsene haben. Das ist jetzt für einen jungen 18-Jährigen oder eine junge 18-Jährige dann dramatisch, weil sie dann in einer Einrichtung für, ich sage jetzt mal, Standardwohnungslose untergebracht wird und die sich natürlich da völlig fehl am Platze fühlen, zu Recht. Dann natürlich sagen, ja nee, da will ich nicht bleiben und dann oft die Rückmeldung erhalten, wenn du was für junge Erwachsene willst, dann musst du nach Stuttgart. Die dann also die bisschen Bezüge, die sie noch haben, die sozialen verlassen und nach Stuttgart gehen und da eine Unterbringung zu finden, weil das in den ländlichen Gegenden da nicht so ausgebaut ist.
Also ist schon noch ausbaubar, höre ich so raus. Was wünschen Sie sich denn noch so zum Abschluss, was sich verändern sollte, damit junge Leute gar nicht erst in die Wohnungslosigkeit kommen, wenn man das so leicht lösen kann?
Also ich wünsche mir natürlich mehr Sensibilität der Systeme, einfach auch im Auge zu haben, auch wenn das nicht immer sichtbar ist, dass Menschen, die in so einer schwierigen Situation sind, Wohnungslosigkeit einfach eine Option sein kann, auch wenn das nicht immer so gleich nach außen sichtbar ist. Und ich wünsche mir natürlich jetzt auch politisch, dass junge Menschen und die Bedarfe, was jetzt Autonomisierung angeht, gerade was den Wohnraum betrifft, dass das einfach stärker im Blick behalten wird.
Vielen Dank. Sie leisten ja auch so einen Teil dazu, dass die jungen Menschen, die kein Dach über dem Kopf erstmal haben, so einen kleinen Weg herausfinden. Danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Hagenmeier.
Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat zu Wohnungslosigkeit, wie wäre es mit Folge 120 zu kirchlichen Wohnprojekten in Baden-Württemberg?